Halleluja. Lebensveränderung geschieht, wenn wir in Gottes Nähe sind. Und darum geht es auch heute. Leben mit Vision, Teil 15. Die Unterüberschrift, dein verändertes Denken. So habe ich mal diesen Part genannt. Das letzte Mal ging es darum, dass wir einsetzen sollten, was Gott dir gegeben hat. Deine Begabung, deine Fähigkeiten, dein Herz, deine Persönlichkeiten, deine Werte, deine Erfahrungen. Und du solltest dein persönliches Profil annehmen, vielleicht erinnert ihr euch. Du solltest dich darüber freuen, wie du bist und nicht immer nur darüber ärgern, wie du bist. Und sagen, danke, okay, ich bin halt eben anders. Ich bin nicht so wie Person X oder Person Y, sondern ich darf sein, wie mein Schöpfer mich geschaffen hat. Und ich darf mich weiterentwickeln. Denn alles, was wir heute sind, ist noch nicht alles, was wir in ihm bereits sind. Das Potenzial in uns ist ja doch viel größer. Wisst ihr, jeder Mensch kann die Bäume, die Äpfel an einem Baum zählen. Aber nur Gott kann die Bäume in einem Kern zählen. Und das bist du. Du bist so ein Kern. Vielleicht nach außen denkst du, naja, bin doch sehr gewöhnlich. Aber wenn Gott da reinguckt, dann sieht er in dir ganz, ganz viel mehr. Und er ist sehr interessiert daran, das zur Entfaltung zu bringen. Natürlich muss es dafür einen Boden und es muss begossen werden und es muss Zeit bekommen zu wachsen. Und um all das geht es in dieser Predigtreihe Leben mit Vision. Dass wir uns Zeit nehmen, in uns hineinzuschauen, nicht nur um unsere Schwächen, Fehler und all das zu sehen, sondern um das Potenzial zu sehen, das Gott durch seinen Geist in uns als Christen hineingelegt hat. Wir haben uns die Kennzeichen angeschaut, wahre Diener, ich wiederhole die kurz. Wahre Diener stellen sich selbst zum Dienst zur Verfügung. Sie achten aufmerksam auf die Bedürfnisse anderer Menschen. Sie machen das Beste aus dem, was sie haben, nicht aus dem, was sie nicht haben. Sie erledigen jede Aufgabe mit der gleichen Hingabe und sie erfüllen ihren Dienst zuverlässig. Du kannst dich auf echte Diener verlassen. Die sagen dir nicht heute was zu und morgen machen sie es dann doch nicht oder kommen einfach nicht. Und sie bewahren Zurückhaltung. Auch das ist ein Merkmal echter Dienerschaft. Und nachdem wir uns eben die Kennzeichen angeschaut haben, schauen wir uns heute die Denkweise an. Denn wenn wir uns das mal so überlegen, dann kommen die Kennzeichen doch aus dem Denken heraus. Alles, was wir heute sind, was wir tun, kommt doch aus unserem Denken. Es kommt aus unserer Vorstellung, wie Dinge zu sein haben oder wie wir Dinge sehen. Da heraus kommt, was wir tun, oder? Niemand kommt in den Gottesdienst hier, wenn er in deinem Denken nicht hat, das könnte ja eine ganz gute Sache sein, hier zu sitzen, oder? Na komm, das ist nicht so heilig, sag doch mal, ja, stimmt oder stimmt nicht. Und so machen, dann weiß ich, okay. So, heute geht es eben um dieses Denken. Denken wie ein echter Diener. Ganz genau so. Elias hat das schon voll durchschaut. Im Buch Numeri steht, nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben, denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Wenn ich gerade so ein paar Geschäftsleute hier anschaue oder andere, von denen ich ein bisschen mehr weiß, hier sind doch Leute präsent, die tiefe Nöte, vielleicht bis zum Konkursverdacht oder Gefahr schon vor sich gesehen haben, die da drin standen, die in riesigen Ehekrisen standen, die in Finanzproblemen standen, die in Gesundheitskrisen standen. Ihr könnt euch alle jetzt davon erzählen lassen und ich brauche kein Wort mehr machen und der Gottesdienst wäre fantastisch. Ich mache es aber nicht. Ich glaube aber, dass in jedem von euch ein anderer Geist ist, als in der Welt, als in Menschen, die Jesus nicht haben. Das ist das, was über Kaleb gesagt wurde und das, was über dich gesagt wird und was über mich gesagt wird. Und zwar an höchster Ebene. Gott beurteilt uns anders. Paulus schrieb im Philipperbrief, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Das hat was mit einer Veränderung unseres Denkens zu tun. Wir blicken auf einmal durch. Jeder Mensch denkt, er blickt durch, nur tut es ja nicht immer. Ich habe auch vor meiner Bekehrung mich für einen absoluten Durchblicker gehalten, aber hinterher habe ich erst gemerkt, dass ich davon weit entfernt war. Ja, ist so, oder? Ich erinnere mich an die Zeit in meiner Schulzeit, Hauptschule, und ich saß da. Ich saß in der letzten Reihe und ich konnte nie lesen, was an der Tafel stand. Aber mein Nachbar konnte das lesen, also habe ich ihm abgeschrieben. Und so konnte ich auch immer ganz gut mitkommen. Aber irgendwann kam meine Mutter, glaube ich, war so der Vater, auf die Idee, mal zum Augenarzt zu gehen. Und dann hat dieser Arzt festgestellt, dass ich kurzsichtig bin. Und er hat mir dann so ein Drahtgestell gegeben, was ich furchtbar gehasst habe. Aber erstmal habe ich das Ding angezogen und am nächsten Schultag saß ich da. Wow. So kann man also sehen. Ich meine, wenn du nie so gesehen hast, dann vermisst du da ja nichts. Ne? Dann denkst du einfach nur, naja, irgendwie, weiß nicht warum, aber das sieht's besser. Aber wie sich das anfühlt, das weißt du ja gar nicht. Und von dem Tag an fing ich an, dieses Gestell immer mehr zu lieben. Und heute auch in Kontakt, das ist fantastisch. Ich kann sehen. Manche hat Gott ja heil gemacht. Ich glaube, die Retsche, die hat ja noch viel schlimmer gesehen als ich. Viel schlechter als ich. Und Gott hat sie völlig geheilt. Sie hat nicht mal mehr Kontaktlinsen heute. Sie hat Glasbausteine gehabt vorhin. Echt, ich habe sie gekannt, das junge Mädchen, Glasbausteine. Wow, also ja, lass dich ermutigen, auch für die Heilung zu glauben. Aber wir brauchen einen Durchblick. Wir brauchen diesen anderen Geist. Dieses Denken, wie ein Diener denkt. Diese andere Lebensart. Es ist ein Lebensstil. Es ist nicht nur, okay, wir sind sonntags im Gottesdienst, sondern es ist ein Lebensstil, der jede Sekunde deines Seins ausfüllt und immer mehr bestimmt. Denn Dienst beginnt im Kopf, nicht in den Händen. Der Dienst in den Händen ist oft ein wertloser Dienst. Da machen Leute etwas. Ich erinnere mich, ich war neulich bei Starbucks. Ich mag Starbucks. Hab mir einen Cappuccino geholt und dann fragte diese Frau, die guckte mich so lieb an und sagte, ach, darf ich Ihnen eine doppelte Portion Espresso da reinmachen? Da dachte ich, ja. Und dann berechnet sie mir die auch. Und dann habe ich erstmal gemacht, ich bin ja hier im Geschäft, das ist ja nicht meine Großmutter oder meine Mutter oder meine Frau, die mir irgendwas gut tun will. Die will ja gar nicht so sehr dienen, vielleicht eher verdienen. Ist ja in Ordnung, ja. Nur versteht, das war so ein Moment, da habe ich so kurz gekippt, und ich, was passiert hier gerade? Das kenne ich doch, das hat meine Oma immer zu mir gesagt. Darf ich dir ein bisschen mehr geben? Und so, ah, die wollen ja gerade knallhart Geld dafür, ne? So, ist ja verschiedene Restaurants, die jetzt auf die Weise auch dann ganz professionell rangehen. Darf ich ihnen noch was, das dazu tun, das dazu tun? Natürlich wollen die das ja nicht schenken, die wollen da Geld für haben. Okay, das ist ja eine Erkenntnis, ich habe es dann auch gemerkt. Gut, hat ja trotzdem geschmeckt, ne? Nur, ja, Dienst beginnt im Kopf. Um ein Diener sein zu können, musst du dein Denken und deine Einstellung ändern. Weil wisst ihr, Gott ist immer an dem interessiert, an dem, warum wir etwas tun. Viel mehr als an dem, was wir tun. Habt ihr schon gemerkt, ne? Gott ist nicht wirklich so der Leistungsbelohner. Ja, Gott liebt es, wenn wir gewisse Dinge tun, aber er guckt viel mehr auf das Warum als auf das Was. Und das gibt ja auch Entspannung rein, denn jemand hat mal gesagt, du kannst überhaupt nichts tun mit all deiner Leistung, was die Liebe zu Gott, von Gott zu dir vergrößern würde. Selbst wenn du als Raucher, alkoholtrinkend dein Leben 30 Jahre früher beenden würdest, würde Gottes Liebe überhaupt nicht weniger sein als die von einem, der super diszipliniert und lange lebend durch sein Leben marschiert. Versteht ihr? Die Liebe Gottes verändert sich dadurch überhaupt nicht. Deine Lebenszeit kann sich verändern, aber seine Liebe ist gleich. Ist doch schön, ne? Unsere Einstellung bedeutet ihm immer mehr als unsere Leistung. Es war König Amasia, der Gottes Gnade verlor. Denn es steht geschrieben, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch nicht von ganzem Herzen. So, du kannst die richtigen Dinge aus den falschen Motiven tun und sie werden falsch sein. 2. Chronik 25, kannst du das nachlesen. Wahre Diener dienen Gott in einer Haltung, die folgende 5 Elemente widerspiegeln. Das ist heute der Hauptteil der Predigt. Element 1. Diener denken mehr an andere als an sich selbst. Das haben wir schon immer gewusst, ne? Das ist nicht wirklich so neu. Das ist wahre Demut, nicht weniger von uns zu denken, sondern mehr an andere. Manche denken, das müsste dann heißen, weniger an mich. Das ist meins gar nicht. Du darfst durchaus gut von dir denken, du darfst dich auch um dich kümmern, das ist alles völlig in Ordnung. Aber mehr an andere zu denken, heißt nicht unbedingt weniger an dich. Oder weniger von dir, so möchte ich es ausdrücken. Paulus sagte, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Und genau darum geht es bei sein Leben verlieren. Das ist doch der große Spruch. Wir Christen sollen unser Leben verlieren. Oh, das ist schwer. Ich lebe gerne. Du auch? Ja. Na, Handvoll. Halleluja. Es geht darum, sich selbst ein Stück weit zu vergessen, während man anderen dient. Wenn wir aufhören, uns auf unsere eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren, dann werden wir die Bedürfnisse anderer mehr wahrnehmen. Beispiel, ich habe einen Film gesehen, von der Weile habe ich den Männern gezeigt, ich weiß nicht, von einem Jahr oder so in meiner Zelle. Die Waltons, fantastische Familienserie. Wenn nur die Väter ein bisschen mehr in die Kirche gingen. Sonst ist das super gut, die Frauen machen es dann doppelt. Ne? Aber da war mal eine Situation, diese Aaron, die zweitälteste, glaube ich, ist das, Aaron, die Tochter, die hatte so eine richtige Midlife-Crisis der Teenie-Zeit, ne? Gibt es ja auch. So eine Teenie-Midlife-Crisis, man nennt das Pubertät. Und sie, auch keiner liebt mich und nichts mache ich richtig und alle anderen sind hübscher als ich und so, ne? Das Syndrom. Und dann ging sie zu John Boy, dem Reiferen, war damals schon um die 20 und er sagte ihm das und John hielt ihr dann einen ganz harten Vortrag. Sagt, du denkst nur an dich selbst, bla bla bla. Und deswegen bist du so drauf. Du drehst dich nur um dich selbst, alles andere ist dir egal. Du hilfst niemandem hier, du machst nur die Pflicht, gerade so, wie es eben sein muss. Und so. Und dann ging sie ganz sauer raus, denkt, boah, was habe ich für einen bescheuerten Bruder. Jetzt hätte ich doch mal Streicheleinheiten gebraucht und der haut mir so Dinge vom Kopf. Richtig deutlich war der. Und dann wusste sie, sein Bruder hat eine große Not. Für sein Business, für seine Zeitung, die er rausgibt, brauchte er eine Schreibmaschine. Seine alte, die hat einen Geist ziemlich aufgegeben und das war eine Qual, aber er hatte das Geld nicht für eine Schreibmaschine. Und so ging sie auf die Suche. Sie ging also in sich und fand raus, ja, es wäre wirklich gut für jemand anderen mal was zu tun, nicht nur für sich selbst und zu erwarten, dass alle was für mich tun. Und so ging sie, fand heraus, wo eine gute Schreibmaschine war, die auch John Boy schon gesehen hatte, aber die viel zu teuer war. Und sie entschied sich, einen Job anzunehmen, so ein bisschen als Sekretärin in einer Firma und tat das über mehrere Wochen und verdiente in der Zeit das Geld für die Schreibmaschine und schenkte sie ihm dann. Und ich weiß nicht genau, was sie dann sagte, aber es war so, du hast vollkommen recht gehabt. In dem Moment, wo ich anfing, mich um dich zu kümmern und nicht nur um mich selbst, habe ich angefangen, glücklich zu werden. Und ich fühle mich so gut, dir das jetzt geben zu können. Das war alles wert. Es ist so gut, anderen zu dienen. Das war eigentlich so die Pointe des Ganzen, die tiefere Lehre. Echte, tiefe Intimität mit Jesus. Wer möchte die gerne? Und echte Glückseligkeit, die findet jeder Christ immer in der Mitte der Not eines anderen Menschen. Da begegnest du Jesus garantiert. Wenn du dich fragst, oh, ich habe Jesus lange nicht mehr getroffen, guck mal in dein Leben rein. Wann hast du jemand anderem das letzte Mal gedient? Wirklich gedient in einer Not, wo er alleine drin stand, nicht rauskam. Weißt du, ein Mensch kann alles verändern. Ich denke an einen Mann Gottes, Bill Winston, Amerikaner. Der machte mal eine Reise nach Thailand. Ich weiß nicht genau den Hintergrund dieser Reise, vielleicht eine Missionsreise, eine Predigt. Und er wurde da auf ganz brutale Weise mit Kinderprostitution konfrontiert. Er ging zu jemandem und da machte ein wunderhübsches kleines Mädchen die Tür auf. Und als er wieder ging, hinterher hörte er dann die Schreie dieses Kindes, was da missbraucht wurde von diesem älteren Herrn. Und es ließ ihn nicht kalt und er ging nicht und sagte, naja, ich kann ja doch nichts ändern. Er wusste, in diesem Fall konnte er nichts ändern. Aber er beschäftigte sich mit dieser Materie und fand raus, dass die Ursache für Kinderprostitution in Thailand darin liegt, dass verarmte Eltern ihre Mädchen verkaufen, um zu überleben, um wenigstens dem Rest der Familie ein Überleben zu sichern. Man kann darüber denken, wie man will. Aber er sagte, wenn Zuhälter Kinder kaufen, dann kann ich das auch. Und er kaufte die ersten Kinder. Er sorgte für sie, er besorgte ihnen Kleidung, er schickte sie in eine Schule und er sorgte dafür, dass sie Jesus Christus kennenlernten. Er gab ihnen Sicherheit und Schutz. Und bis heute hat er 1300 solcher Kinder gekauft, die in seinem Dienst dort in Thailand betreut waren und versorgt waren und zu starken Männern und Frauen Gottes heranwachsen werden. Bill Winston. Ein Mann, wisst ihr? Könntest du oder ich gewesen sein, der sagte, und ich ändere jetzt hier etwas. Man könnte sagen, es gibt 10.000, die hat er nicht erreicht, ja. Aber für jeden dieser 1.300 war es lebensverändernd und wichtig. Und so sind wir manchmal, wisst ihr, wir denken das nicht immer. Manchmal denken wir, können ja all die Not der Welt nicht lindern, das können wir auch nicht. Das müssen wir auch gar nicht. Das ist nicht unser Job. Aber auf Gott zu hören und zu hören, Gott, wo darf ich mit anpacken? An irgendeiner kleinen Sache. Lass dich nicht zerreißen, indem alle Leute dich anbetteln und sagen, ich brauche Hilfe. Das meine ich nicht. Ich meine, guck wirklich, wo Gott dich hinführt. Und da sei treu. Und da investier dein Leben rein und diene. Jesus gab all seine Vorrechte auf, heißt es in der Bibel, und wurde einem Sklaven gleich. Im Philipperbrief. Wann hast du dich das letzte Mal aufgegeben, damit ein anderer Mensch davon profitiert? Du kannst kein Diener sein, wenn du nur an dich selbst denkst. Nur wenn wir uns selbst vergessen, tun wir die Dinge, die es verdienen, dass man sich daran erinnert. Leider dient unser Dienst oft mehr einem Selbstzweck. Wir dienen, damit andere uns mögen, damit wir Anerkennung bekommen, damit wir unsere eigenen Ziele erreichen. Aber das ist kein Dienst, das ist Manipulation. Die ganze Zeit denken wir nur an uns selbst, daran, wie nobel wir sind, wie wunderbar wir sind. Schau, wie viel ich gespendet habe. Manche Menschen versuchen, den Dienst zu einem Handel mit Gott zu missbrauchen. Ich tue das und jenes für dich, Gott, wenn du etwas für mich tust. Wahre Diener versuchen nicht, Gott für ihre Zwecke zu benutzen. Sie lassen sich von Gott für seine Zwecke gebrauchen. Wie ein Diener zu denken, ist schwierig, denn es fordert das Grundproblem meines Lebens heraus. Und das ist gleichzeitig das Grundproblem deines Lebens. Von Natur aus bin ich selbstsüchtig. Wie jeder Mensch. Wenn du ein kleines Kind beobachtest, die leben das ja noch ganz ungefiltert. Die schreien, wenn sie was brauchen, ganz egal, was du als Mutti drüber denkst. Vielleicht bist du kurz vorm Zusammenbrechen, ist dem Kind egal. Ich will jetzt mein Fläschchen. Es ist in uns drin. Wir lernen das als Erwachsene ein bisschen besser zu verpacken. Als Christen können wir es sogar fromm anstreichen. Aber es bleibt dasselbe. Selbstsucht. Deshalb ist Demut ein täglicher Kampf, eine Lektion, die ich immer wieder neu lernen muss. Mit der Gelegenheit, ein Diener zu sein, werde ich jeden Tag Dutzende von Male konfrontiert. Immer wieder gibt es Gelegenheiten, jemandem zu dienen. Manchmal ganz kleine Dinge, wo du denkst, die kriegt gar keiner mit. Muss auch gar keiner mitkriegen. Das Papier, was du vielleicht im Gemeindegebäude aufhebst. Der Pastor hat es nicht gesehen. Nicht schlimm. Wenn du es wegen dem Pastor gemacht hast, war es eh umsonst. Die richtigen Dinge aus den falschen Motiven, erinnere dich, sind wertlos. Und jedes Mal habe ich die Möglichkeit, mich zwischen meinen Bedürfnissen und denen eines anderen Menschen zu entscheiden. Selbstverleugnung ist ein wesentliches Kennzeichen einer dienenden Haltung. Wir können unser dienendes Herz daran messen, wie wir reagieren, wenn andere uns wie Diener behandeln. Wie reagierst du, wenn dein Dienst für selbstverständlich hingenommen wird? Wenn du im Bistro dumm angemacht wirst, weil du nicht schnell genug die Bestellung geliefert hast. Dann gehst du nicht hin und sagst, hey, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bin dafür jeden Sonntag so und so viele Stunden mehr hier, opfer meine Zeit, um dir zu dienen und du flaumst mich an. Das würde ein Diener nicht tun, oder? Das tut jemand, der es vielleicht aus einem anderen Motiv heraus tut. Oder jemand, der noch nicht richtig gelernt hat, zu dienen. Das sind ja alle auf dem Weg, oder? Und mir ist sowas auch schon passiert, ehrlich. Aber nicht mehr so oft wie früher. Weil ich bin wirklich entschieden zu dienen. Ich möchte dienen. Selbstverleugnung ist wesentlich. Jesus rät in einer solchen Situation, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Diener denken wie Verwalter und nicht wie Besitzer. Diener erinnern sich daran, dass alles Gott gehört. Hast du schon mal so daran gedacht, wenn dein Gehaltseingang auf dem Konto verbucht wurde? Hast du mal gedacht, hey, Gottes Geld ist angekommen. Das neue Auto hast du abgeholt. Boah, Gottes neues Auto ist da. Ich darf es auch fahren. Oh oh. Ihr merkt, wie schnell wir an unsere Grenzen stoßen. Ne? In der Bibel war ein Verwalter ein Diener, dem eine Sache anvertraut war. Jesus spricht relativ viel von Verwaltern. Während seiner Zeit als Gefangener in Ägypten war Josef ein solcher Diener. Erinnert euch an den Knaben, den zweitältesten, zweitjüngsten Sohn von Jakob? Potiphar, der ihn ja kaufte, ihn auch gekauft, der vertraute Josef sein Haus an. Nachher in der Auseinandersetzung mit dieser Schlampe als Ehefrau, die er hatte, ja, lass mich so sagen, die ihn um jeden Preis ins Bett bekommen wollte, da sagte er, hey, ich bin über alles gesetzt in diesem ganzen Haus. Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Das war der Stand. Aber er hat nie vergessen, dass er nicht der Besitzer war, sondern nur der Verwalter. Manchmal vergessen das Leute. Dann ärgern wir uns, wenn es Politiker vergessen. Wenn es CIOs, Geschäftsführer von großen Unternehmen vergessen, dass sie Verwalter sind von Firmeneigentum, von Dingen. Wir sind Verwalter, wir sind nicht Besitzer. Danach vertraute der Gefängnisaufseher ihm das Gefängnis an. Ich meine, hast du so eine verrückte Story schon mal gehört? Wird einer wegen Vergewaltigung in den Knast geschickt, der er ja gar nicht gemacht hat. Und dann kommt er innerhalb von ganz kurzer Zeit in diesem Knast, der ja nicht nur irgendein Knast war, das war der königliche Knast. Da saßen so echt die Bonzen, ne, die irgendwo in Ungnade gefallen waren. Und er wurde über den Knast gesetzt. Er war letztendlich so die rechte Hand des Gefängnischefs. Und auch dort vergaß er nicht, wer er war. Er war Verwalter, nicht Besitzer. Und schließlich kennen wir das Ende der Geschichte. Der Pharao Ägyptens vertraute ihm das ganze Land an. Warum konnte das geschehen? Vielleicht, weil er im Kleinen treu war, weil er diese Sache immer verstand, ein guter und treuer Verwalter zu sein, nicht Missbrauch mit dem zu betreiben, was er anvertraut bekommen hatte. Die ganze Nation Ägyptens stand unter seinem Befehl, denn er war der zweite Mann im Reich. Dienst und Verwaltung gehören zusammen. Im 1. Korinther steht, wir sind Menschen, die im Dienst von Christus stehen und Gottes Geheimnisse zu verwalten haben. Wow! Du bist eine Verwalterin, Susan, von Gottes Geheimnissen. Das ist dein Priorität 1 Job, noch vor dem Mann, noch vor den Kindern, noch vor der Firma. Du bist eine Verwalterin der Geheimnisse Gottes und jeder andere von euch genauso. Gott erwartet, dass wir in beidem verlässlich sind. In der Bibel steht, von Verwaltern wird verlangt, dass sie verlässlich sind. Wie gehst du mit den Ressourcen um, die Gott dir anvertraut hat? Um ein wahrer Diener zu werden, musst du den Stellenwert von Geld in deinem Leben überdenken. Weil Jesus sagt, kein Diener kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr könnt nicht beidem zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und da steht nicht, ihr sollt nicht. Da steht, ihr könnt nicht. Du kannst nicht beidem gerecht werden. Es ist unmöglich. Leben für den Dienst und Leben für das Geld schließen sich gegenseitig aus. Ich habe das mal versucht. Ich hatte mal ein schönes Angebot, nebenberuflich viel Geld zu verdienen. Und ich habe das wirklich in Erwägung gezogen, das zu tun, weil es sehr großzügig war, sehr leicht zu verdienendes Geld war, mit viel Ehre und Achtung verbunden war. Und als ich mit Gott darüber gesprochen habe, hat er mir ein klares Stoppschild gezeigt. Man sagt, du hast hier einen Dienst zu tun und du brauchst all deine Kraft dafür, du wirst nichts daneben her mehr tun dürfen. Okay, ja. Und so habe ich diesem guten Mann einen Brief geschrieben und gesagt, ich werde dieses Angebot leider ablehnen. Denn ich weiß, wo mein Platz ist. Ich weiß, wo meine ganze Energie für drauf geht. Das meint nicht, dass jeder von uns vollzeitig im Dienst steht. Das sage ich gar nicht. Aber manchmal kommst du zu so Entscheidungen, wo du merkst, Geld oder Gott. Manchmal geht das ja wunderbar zusammen, aber du merkst, sei weise. Wofür wirst du dich entscheiden? Du kannst nicht nebenher schwarz für dich arbeiten, in Anführungszeichen, wenn du ein Diener Gottes bist. Deine komplette Zeit gehört Gott. Du bist kein Teilzeit-Christ. 400 Euro Christ oder wie auch immer wir es nennen wollen. Du bist ein Fulltime-Christ. Er besteht auf einem exklusiven Treueverhältnis und nicht auf einer Teilzeittreue. Geld birgt das größte Potenzial, um Gott aus deinem Leben zu verdrängen. Das möchte ich dir auch sagen. Ich glaube, dass hier Menschen sitzen werden, die sehr reich werden. Weil sie sehr treu sind und weil sie die richtigen Prioritäten heute leben. Und weil sie Gott für Wohlstand glauben. Aber ich weiß auch, dass wenn das Geld kommt, die größte Versuchung der Menschheit kommt. Und da stark zu sein und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist heute schon für dich Maßstab. Strategien, die du heute für dich entwickelst, solange du wenig besitzt, werden auch funktionieren, wenn du mehr hast. Treue funktioniert im Kleinen oder im Großen, wenn es im Kleinen funktioniert. Wenn du es im Kleinen nicht schaffst, mit deinem 1.000 Euro Einkommen deinen Zehnten zu geben, dann vergiss es, dass du das für eine Million tun wirst. Du wirst es nicht tun. Weil Treue im Kleinen immer zeigt, wie du im Großen umgehst. Gott sagt, wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wer wird euch das wirklich Wertvolle anvertrauen? Niemand. Was ist das wirklich Wertvolle und wirklich Wichtige? Menschen. Für Gott ist das das Wichtigste. Menschen. Und wenn du mit Geld nicht treu bist, denk erst gar nicht dran, eine Zelle aufzumachen. Wir erlauben niemandem, eine Zelle zu öffnen, wenn er nicht wenigstens einen Zehnten gibt. Versteht ihr das? Manche sagen, oh, wie kannst du so hart sein? Ist Geld denn so wichtig? Nein, Geld ist nicht so wichtig. Aber die Treue ist wichtig. Und wenn Gott mir hier eine Vorschrift macht, dass er niemandem Menschen anvertraut, wenn er mit dem Geld nicht treu ist, wie kann ich dann irgendeine andere Entscheidung treffen? Und das vertreten kriege ich nicht hin. So, ist eine harte Entscheidung. Manch einer hat darauf auch keine Zelle aufgemacht. Das ist in Ordnung. Weil wir wollen auch niemanden zwingen, dann Geld zu geben, damit er eine Zelle aufmachen kann. Das ist ja pervers. Es ist eine treue Haltung, die erst entstehen muss. Und die kann ich nicht durch Lehre allein vermitteln, sondern die geht durch Entscheidungen vonstatten, die meinen Charakter verändert. Indem ich mich unter die Lehre stelle, unter das Wort stelle und Dinge verändere. Es gibt zwei Arten von Menschen. Das eine sind Menschen, die das Reich Gottes aufbauen, und dann gibt es Menschen, die ihren persönlichen Wohlstand aufbauen. Beide haben die Gabe, ein Geschäft aufzubauen, zu kaufen, zu verkaufen und Profit zu machen. Menschen, die nur ihren eigenen Wohlstand aufbauen, die häufen ihr Geld nur für sich selbst an, gleichgültig wie viel sie verdienen. Aber Menschen, die das Reich Gottes aufbauen, die ändern die Regeln in dem Spiel. Sie versuchen ebenfalls so viel Geld wie möglich zu verdienen, aber mit dem Ziel, es weiterzugeben. Sie nutzen ihren Reichtum, um die Gemeinde Gottes und deren Auftrag in der Welt zu unterstützen. In manchen Gemeinden, da gibt es eine Gruppe, fand ich ganz toll, habe ich jetzt gehört, von Unternehmern, Unternehmensleitern, Führungskräften, die versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen, damit sie so viel wie möglich geben können, um das Reich Gottes zu unterstützen. Wow! Ich dachte, vielleicht hört das jetzt irgendjemand hier oder auf einer CD oder im Podcast und sagt, das ist genau, was ich für meine Gemeinde jetzt tue. Ich sammle mal Unternehmer und dann verdienen wir richtig mächtig Geld fürs Reich Gottes. Halleluja! Dritter Punkt. Diener denken an ihre Arbeit, nicht an das, was andere tun. Das meinen Männern gestern Abend gesagt, bevor wir die Predigt hatten. Ich glaube, alles, was ihr heute seht und hört, das nehmt bitte nur für euch jetzt erstmal als Interessenpunkt, nicht für den Nachbarn oder den in deiner Zelle, wo du genau weißt, der müsste eigentlich jetzt hier sein. Nur für dich. Okay? Alles andere gebiert die Gefahr des Stolzes in hohem Ausmaß. Solche Leute, die eben an ihre Arbeit denken und nicht an das, was andere tun, vergleichen, kritisieren und konkurrieren nicht mit anderen Diensten. Sie sind zu sehr mit dem Auftrag beschäftigt, mit den Aufgaben, die Gott ihnen aufgetragen hat. Konkurrenzdenken zwischen Gottes Dienern ist aus vielen Gründen völlig unlogisch. Erstens, wir sind alle im gleichen Team. Richtig? Richtig, dankeschön. Zweitens, unser Ziel ist es, Gott gut aussehen zu lassen und nicht uns selbst. Richtig? Ja, schon besser. Drittens, wir haben unterschiedliche Aufgaben. Richtig? Und viertens, jeder von uns hat ein einzigartiges Profil. Das macht Vergleich so unlogisch und unsinnig. Oh, ich komme gerade aus Schottland zurück und hatte da eine tolle Zeit mit 12, 13 anderen Pastoren aus ganz Europa. Wir haben so eine Gruppe, wir treffen uns da zweimal im Jahr. Und da war ein Bruder dabei. Oh, der sagte, ich liege jeden Morgen vor Gott, vor Gottes Angesicht und bete und ich erlebe Wunder über Wunder über Wunder und höre Gottes Reden so klar. Ich bekomme ein Wort der Erkenntnis nach dem anderen, wildfremde Leute in Flughäfen und Bahnhöfen und wo auch immer. Und es trifft immer, die Leute bekehren sich dann. Da denke ich, oh Gott, ich wünsche mir das seit 20 Jahren. Was mache ich falsch? Das war mein Gedanke. So richtig selbstverdammt. Nicht Neid, nicht falsch verstehen. Ich habe mich gefreut. Aber ich dachte, hey, ich will das doch auch. Und dann rieselte so ein bisschen Erkenntnis auf mein graues Haupt. Und ich meinte, Gott sagen zu hören, aber du bist nicht er. Du hast Salbung für ganz andere Dinge. Und wenn ich dir die Salbung für sowas geben will, wirst du es merken. Aber nimm das, wo du Salbung hast und geh damit vorwärts. Ach, dachte ich, ja, das tut dir gerade mal gut. Ich brauche mich hier gar nicht vergleichen, ist mir dann eingefallen, ne? Ist gut, wenn es vor so einer Predigt das selbst einfällt, ne? Ich brauche mich hier gar nicht vergleichen, ich darf hier einfach sein, wer ich vor dir sein soll und darf in diesen Richtung mich weiterentwickeln. Wundervoll. So, das soll entspannen. Paulus sagte, Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander großtun, uns damit gegenseitig herausfordern oder einander beneiden. Hey, das ist weise, oder? Weil was du an Stärke hast, hat vielleicht jemand anderes nicht. Und er hat andere Stärken. Vergiss es nie. Vergleich dich nicht mit anderen. Du verlierst immer in anderen Bereichen. Okay? In einem magst du gewinnen, aber in anderen wirst du verlieren. Und es ist so unnötig und kostet nur Kraft und Depression oder was auch immer dabei entsteht. Es gibt keinen Platz für kleinliche Eifersucht zwischen Menschen, die Gott dienen. Gibt es keinen Platz. Wer engagiert arbeitet, wisst ihr, Leute, der hat gar keine Zeit für Kritik. Alle Zeit, die man darauf aufwendet, andere zu kritisieren, könnte man besser darin investieren, anderen zu dienen. Genau. Dankeschön. Adele. Abigail hat recht. Als Martha sich bei Jesus darüber beschwerte, dass Maria ihr nicht half, in dem Moment verlor sie ihr Herz eines Dieners. Denn es gibt Zeiten zu dienen und Zeiten zu hören. Wahre Diener beschweren sich nicht über Unfairness, sie bemitleiden sich nicht und sie ärgern sich nicht über die, die nicht dienen. Ich mach so viel, guck mal, der sitzt nur da rum die ganze Zeit, hat keinen einzigen Dienst in der Gemeinde, bla bla bla. Freu dich doch für diesen Menschen und freu dich, dass du dienen kannst. Was weißt du, was für Gründe es den anderen daran hindert? Was weißt du, wo sein Dienst vielleicht ist, den du gar nicht siehst? Vielleicht ist es jemand, der 3 Stunden am Tag auf den Knien für dich legt und betet. Aber niemand sieht's. Wahre Diener beschweren sich auch nicht über Unfairness. Sie bemitleiden sich nicht und ärgern sich nicht. Das sind so wichtige Punkte. Unfairness. Gibt es das für einen Diener? Das heißt doch wieder, ich muss mich vergleichen, um festzustellen, ob ich fair oder unfair gerade behandelt werde. Und da wollen wir ja nicht hin. Es ist nicht unsere Aufgabe, die anderen Diener unseres Herrn zu beurteilen. In der Bibel steht, wie kommst du dazu, den Sklaven oder die Sklavin eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Wie kannst du über eine andere Gemeinde irgendwas sagen? Oder wenn du hier als Gast bist, wie kannst du hier über diese Gemeinde dir irgendein Urteil bilden und sagen, wir machen das schlecht oder der macht das schlecht? Das ist doch gar nicht dein Job. Es ist ebenfalls nicht unsere Aufgabe, uns gegen Kritik zu verteidigen. Lass das doch deinen Herrn tun. Natürlich, wenn ein Konflikt da ist, muss ich den Konflikt behandeln, keine Frage. Aber ich muss nicht auf jede Kritik reinspringen, ich mache das lang nicht mehr. Ich habe schon die ersten Kritiken an mir gehört. Nicht, dass man irgendwann dagegen ganz abkühlt, das tut schon weh. Aber du weißt irgendwann, das ist nicht der Job, dich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn jemand wirklich etwas wissen will, dann kommt er zu mir und fragt. Und dann kann man über alles reden. Aber wenn jemand hinter mir, hinter meinem Rücken über irgendwas redet und sagt, das macht er schlecht und das könnte er besser machen. Inzwischen tangiert mich das nicht mehr sehr, weil ich weiß, für wen ich was tue. Und deswegen kann mich das noch nicht demotivieren. Wenn du Zellleiter bist und hast jemanden in deiner Zelle, der übel über dich geredet hat und jetzt vielleicht nicht mehr da ist, lass das nicht einen Krümmel deiner Haltung gegenüber den anderen Zellmitgliedern verändern. Liebe sie ungebremst und ungemindert und riskiere auch, dass da wieder einer dabei ist, der dich auch schlecht behandelt. Das werden wir erleben, immer wieder. Das ist Teil der menschlichen Natur. Wenn du Jesus dienst, dann musst du erwarten, kritisiert zu werden. Das möchte ich dir sagen. Es gehört zu einem guten Dienst dazu. Paulus ist kritisiert worden. Jeder Jünger, von dem du liest in der Bibel, ist kritisiert worden. Jeder Mann Gottes, der irgendwas bewegt hat und heute bewegt, wird kritisiert, weil du findest immer irgendwas, was du anstößig findest. Weißt du? Weißt du, dass du selbst, wenn du in den Spiegel guckst, etwas finden könntest, was anstößig ist? In deinem geistigen Leben? Könnte ja sein. Unsere Gesellschaft und auch viele Christen verstehen nicht, was Gott wirklich wichtig ist. Und einer der schönsten Liebesbeweise für Jesus, der wurde von seinen eigenen Jüngern, von seinen 12 kritisiert. Maria nahm das Wertvollste, das sie besaß, teures Parfum, im Wert von einem Jahresgehalt. Ich weiß nicht, ob ein Arbeiter, Angestellter oder Selbstständiger, aber ein Jahresgehalt. Und schüttete das über Jesus aus. Die Jünger nannten ihren freigebigen Dienst Verschwendung. Doch für Jesus war es eine gute Tat und das ist alles, was zählt. Darum ist es so gefährlich, andere zu kritisieren für den Dienst, den sie tun. Tu das nicht. Überlass das Gott. Wir alle sind ihm gegenüber rechenschaftspflichtig. Und ich sage dir, ich gehe immer vom Besten aus. selbst von wirklich Typen, die uns übel behandelt haben, gehe ich immer vom Besten aus. Das ist auch eine Strategie im Denken, die du dir aneignen kannst. Weil das ist was wirklich hilft. So sieht Gott uns doch auch. Wie geht Gott mit mir um, wenn ich einen Fehler mache? Geht er nicht auch immer davon aus, dass ich es eigentlich doch richtig machen wollte? Und natürlich versagt habe? Und mir vergibt? Stell dir vor, er würde immer vom Schlechten bei mir ausgehen. Oh Gott, wo wäre ich heute? Der Dienst für Jesus wird niemals Verschwendung sein, egal was die anderen sagen. So, lass dich da nicht von beeinflussen. Letzte Woche nach dem Gottesdienst wurde ich, als ich zum Auto ging, von einem wildfremden Mann auf übelste Weise beleidigt und beschimpft. Ich war nur im Auto und auf einmal fing er an, hielt er mit so einem E-Klasse Mercedes neben mir und fing an, mich rund zu machen nach allen Regeln der Kunst. Ich dachte, was ist jetzt gerade passiert? Hat nur meinen Kragen gesehen und fing dann an gegen mich und übelste Sachen. Weißt du, dieser Mensch, der kannte weder mich, noch kannte er die Menschen hier im Christuszentrum, die ja auch ganz, über die er ganz unverschämte Dinge gesagt hat. Aber der Geist, der diesen Menschen antrieb, der kennt uns. Der kennt uns alle. Und der hasst uns. Das ist mir klar geworden. Nachdem ich mir ungefähr 10 Minuten seine Beleidigungen angehört habe, da bemerkte ich, dass dieser Mensch überhaupt nicht diskutieren wollte. Der wollte gar keine Antworten hören. Der wollte nichts erklärt bekommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass er völlig daneben liegt und dass das, was er sagt, gar nicht wahr ist und wie er überhaupt auf sowas kommt. Dann habe ich ihn irgendwann stehen gelassen und habe ihm das Gebäude hier verboten, weil ich wollte nicht, dass er hier irgendwo reinkommt und dann noch Leute verunsichert und beleidigt und beschimpft. Aber das kann dir passieren. Jedes weitere Wort in diesem Fall ist völlige Zeitverschwendung. Meine Frau hat mir das zu Hause dann nochmal richtig gespiegelt und sagt, Mensch, du hättest viel früher aufhören sollen zu reden. Der wollte nicht diskutieren. Der wollte nur provozieren. Reinhard Bonke, der erfolgreichste Evangelist unserer Zeit, der etwa 40 Millionen Menschen zu Jesus geführt hat und nochmal 60 Millionen als Ziel hat, er hat mal Folgendes gesagt. Ich hoffe, das klappt jetzt alles.
In der Presse kritisiert und angegriffen. Alles nur Lügen. Eins nach dem anderen. Kam einige Pastoren, haben gesagt, verteidigst du mich nicht? Du musst dich doch verteidigen. Ich habe gesagt, ich bin ein Erntearbeiter Gottes. Und ich sitze auf dem Mähdrescher. Ich sage, ich halte doch nicht den Mähdrescher an, nur um eine Maus zu fangen. Genau das will der Teufel. Haltet alles an, ihr müsst euch selbst verteidigen. Lasst die Katze die Maus fangen. Wir ernten weiter. Ich habe mal gehört, dass jemand...
Amen. Halleluja. Der vierte Punkt. Diener beziehen ihre Identität von Christus. Weil du dich daran erinnerst, dass du aus Gnade geliebt und angenommen bist, musst du deinen Wert nicht unter Beweis stellen. Du musst nicht ständig beweisen, wie wertvoll du bist, indem du viele Dinge tust. Du akzeptierst bereitwillig Aufgaben, die andere Menschen als unter ihrer Würde bezeichnen würden. Vielleicht putzt du hier in der Gemeinde die Toiletten. Ich verrate was, ich mache das zu Hause im Gemeindebüro, die Toilette putze ich. Oder so irgendwann mal bei uns warst, ich mache sauber hinterher. Ist es unter meiner Würde? Ist es unter deiner Würde? Als Diener ist das nicht unter deiner Würde. Ist kein Problem. Machst das gern. Freust dich, dass du das tun darfst. Einer der tiefgehendsten Beispiele für einen Dienst aus einem sicheren Selbstwertgefühl heraus ist Jesus, als er die Füße seiner Jünger wusch. Ich meine, das war damals echt ein Job ohne Status. Schuhputzer. Unterstes Niveau. Wie kannst du, mein Herr, mein Meister, Gottes Sohn. Doch Jesus wusste, wer er war. Das änderte sich nicht, indem er Schuhe putzte. Mein Selbstbewusstsein änderte sich nicht, wenn ich eine Toilette wasche oder hier einen Krümel aufhebe oder irgendwas. Ich weiß, wer ich bin, vorher und nachher. Und das lässt mich ganz entspannt dienen. Ob Leute das mögen oder nicht, ob Leute mich kritisieren oder nicht, ob Leute das überhaupt sehen, was ich alles tue, wie viele Stunden oder alle bla bla bla, ist doch gar nicht wichtig, ja? Ist doch gar nicht wichtig. Es gibt Leute, die kommen und sagen, hey, du hast ja einen bequemen Job, Sonntag 2 Stunden Dienst, den Rest der Woche kannst du faulenzen. Ich sag lang nicht mehr, auch wenn du wüsstest, das und das und das und das. Ja, ist doch in Ordnung. Wenn das jemand denken möchte, dann wird das denken. Wenn er mich fragt, was du so machst, habe ich ihm auch einiges zu erzählen, klar. Aber darum geht es doch gar nicht. Ein Diener muss sich nicht ständig rechtfertigen, beweisen und weißt du. Wenn du ein Diener sein willst, musst du deine Identität in Christus festmachen. Weil nur sichere Menschen können dienen. Verstehst du? Ach, manchmal, wenn so Leute was für dich tun und du weißt eigentlich, die warten auf dein ausdrückliches Dankeschön. Kennst du das? Und wenn die dann wieder was für dich tun, sondern ich sage, oh Gott, nicht die. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Das ist fast schon unangenehm. Nicht, dass man nicht Danke sagen möchte, aber du siehst, der Grund für diesen Dienst ist nicht Dienst, sondern ist, oh, sag mir doch, dass ich wertvoll bin. Gib mir ein bisschen Liebe. Gib mir ein bisschen Anerkennung. Weißt du? Und das ist doch nicht, was wir als Dienst tun sollen. Dann brauchen wir noch Befreiung und Hilfe. Das nächste Begegnungswochenende wird hier auch wieder viele Dämme brechen lassen und Menschen weiterkommen lassen in das, wer sie sind in Christus. Unsichere Menschen sorgen sich ständig darum, wie sie auf andere wirken. Oh, bin ich auch richtig angezogen auf diesen Anlass und papa und all das. Du hast Angst, dass deine Schwachheit ans Licht kommt und verbirgst dich hinter sicheren Schichten aus Stolz und Anmaßung. Ihr Leute, die stolzesten Menschen, die du so siehst, sind oft die innerlich unsichersten, die du dir vorstellen kannst. Je unsicherer du bist, desto mehr erwartest du, dass andere dir dienen und desto stärker brauchst du deren Zustimmung. Ich weiß nur, in der Anfangszeit meines Dienstes, nach jeder Predigt bin ich rumgelaufen, war meine Predigt gut? Wie war denn meine Predigt? Wie fandest du das denn? Ich war so unsicher. War das auch richtig, was ich gemacht habe? Ich gebe mir ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Lob. Ich meine, ich freue mich heute auch, wenn jemand sagt, hey, gut gepredigt, Pastor. Aber es ist ein ganz anderes Ding, weißt du, wenn du weißt, wer du bist und was du tust und wenn irgendjemand die Gelegenheit seines Lebens hatte, mit seinen Beziehungen zu prahlen, dann war das doch ganz sicher Jakobus, oder? Der Halbbruder von Jesus. Er hatte das Vorrecht, mit dem Herrn aufgewachsen zu sein, sein Bruder zu sein. Ach, dann liest du in der Einführung seines Briefes, dann schreibt er, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Je näher du Jesus kommst, desto weniger hast du das Bedürfnis, dich zur Schau zu stellen. Desto mehr genießt du Dienste auch im Hintergrund, ohne dass irgendjemand was sieht, weil das nicht mehr wichtig ist. Fünfter Punkt. Diener sehen den Dienst als eine Gelegenheit und nicht als einen Zwang. Du hast Freude daran, anderen zu helfen, Bedürfnisse zu erfüllen und deinen Dienst zu tun. Warum macht dir dein Dienst Freude? Weil du Gott liebst und weil du dankbar bist für seine Gnade. Du weißt, dass Dienen das Beste ist, was man mit seinem Leben überhaupt anfangen kann. Und dass Gott dir eine Belohnung versprochen hat. Ah, Belohnung. Jesus versprach, und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ah, das hört sich gut an. Also wenn ich das Angebot bekäme, etwas zu tun, und dann hinterher würde mich der Bundespräsident ehren mit einem, was weiß ich, Bundesverdienstkreuz, erster Klasse, vor der Presse. Also wäre schon eine Herausforderung, ne? Und das ist jetzt der Vater im Himmel, der König aller Könige, der sagt, wer meinem Sohn dient, den will ich persönlich ehren. Und ich glaube, dass die Ehre hier auf der Welt schon anfängt, aber im Himmel ihren Höhepunkt erfährt. Das glaube ich. Paulus sagte, denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was wir getan haben. Ihr habt anderen Christen geholfen und tut es noch. Damit beweist ihr eure Liebe zu ihm. Ihr Lieben, Gott hat ein Erinnerungsbuch, wo alles drinsteht, was du je Gutes gemacht hast. Stell dir vor, was passieren würde, wenn nur 10% aller Christen in dieser Welt ihre Rolle als echte Diener ernst nehmen. Stell dir das vor, was dann Gutes geschehen würde. Die Frage ist, bist du bereit, ein solcher Mensch zu sein? Es ist unwichtig, wie alt du bist. Gott wird dich gebrauchen, wenn du anfängst zu handeln und zu denken wie ein Diener. Das ist alles, was wir brauchen. Albert Schweitzer sagte einmal, die einzig wirklich glücklichen Menschen sind die, die gelernt haben zu dienen. Jesus sagte mal, ein Zitat aus dem Alten Testament, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Jesus sagte, ich bin gesalbt, um zu dienen. Jesus definiert hier seinen Auftrag klar. Es geht darum, Menschen zu dienen. Jesus sagte, dass wir als Christen denselben Auftrag haben wie er. Ihr sollt dieselben Werke tun wie ich und sogar größere, denn ich gehe zu meinem Vater. Wir haben seinen Auftrag geerbt. Ich habe ihn gerade vorgelesen. Es geht darum, Menschen zu dienen. Manche Menschen entdecken ihre Salbung übrigens erst dann, wenn sie zu dienen beginnen. Ich höre immer wieder das Argument, oh, mein Charakter ist noch nicht so weit. Ich kann noch nicht einen Dienst tun für Gott. Und dann kann ich nur sagen, dein Charakter verändert sich durch deinen Dienst mehr als vor deinem Dienst. Ja, weil du in Situationen kommst. Jemand, der eine Zelle gründet, vielleicht gerade ein Ja-Christ ist. Natürlich kommt er an Grenzsituationen. Er wird überfordert sein manchmal, wenn Fragen kommen, die er nicht beantworten kann. Aber in dieser Zeit hat er seinen Leiter, den kann er fragen. Der kann ihm alles erklären. Der wird ihm helfen, überall durchzukommen. Und dieser junge Leiter wird innerhalb von 2 Jahren mehr wachsen als andere, die 20 Jahre irgendeinen anderen Dienst in der Gemeinde tun. Weil sie sich trauen und vertrauen und losgehen. Charakter entwickelt sich durch Dienst. Weil es Entscheidungen sind, die wir treffen, die unseren Charakter formen. Und wenn ich nicht in Krisensituationen komme, werde ich auch keine Entscheidungen treffen. Die besten Ehen sind die, die eine starke Ehekrise hatten. Und sie überwunden haben. Ja, ist so. Wenn nie eine Krise hatte, nie einen Streit hatte, ich weiß nicht, wie stark deine Ehe ist, aber nach all den 20 Jahren Dienst jetzt bin ich nicht sehr beeindruckt davon. Wenn mir sagt, wir haben uns nie geschritten, wir haben immer, ja, bla bla bla. Glaubt ihr kein Wort. Es gibt diese Reibungspunkte, das ist normal, das gehört dazu, in jeder Beziehung. Wenn du einen guten Freund hast, du hast dich nie mit dem gestritten, bezweifle ich, dass deine Freundschaft sehr tief ist. Da gibt es diese Punkte und die sind gut, da muss man über Dinge reden, über die man nicht einer Meinung ist. Und das ist okay. Ein gesundes Streiten nenne ich das. Halleluja. Ich wiederhole nochmal den Satz, echte tiefe Intimität mit Jesus und echte Glückseligkeit findet jeder Christ immer in der Mitte der Not eines anderen Menschen. Und ich komme zu dem kurzen zweiten Hauptpunkt. Gottes Kraft in deiner Schwachheit. Verlass dich auf meine Gnade, sagt Paulus, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Gott liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen. Und jeder hat sie. Schwächen. Tatsächlich hast du eine ganze Menge Fehler und Unvollkommenheiten an dir selbst. Körperlich, seelisch, emotional, intellektuell, auf geistlicher Ebene, wo auch immer. Wir alle finden dort Punkte, wo wir nicht richtig perfekt sind. Vielleicht gibt es unkontrollierbare Umstände, die dich schwächen, wo du gerade drin steckst. Finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungsprobleme. Wichtig ist aber, wie du damit umgehst, denn normalerweise leugnen wir unsere Schwächen. Als ich gestern mit uns Männern hier war, habe ich dieses Bild gebraucht eines Autos. Und ich sage, wir deutschen Männer, wir sind wie Autos. Wir dürfen uns nahe kommen, wir dürfen uns niemals berühren. Es gibt sofort Ärger. Ein Auto ein anderes berührt, hast du schon Polizei vor der Tür stehen oder eine Schadensersatzforderung, weil da ein Kratzer ist. Wisst ihr, was ich meine? Und wir müssen uns erlauben, einander zu berühren. Und zwar auf einer Ebene, die echt und tief ist. Und nicht nur auf dem Blablabla. Ah, geht's dir gut, weiß Gott, mir auch. Ende. Sonntags morgens haben wir nicht die Zeit, tiefe Gespräche zu führen. Das stimmt. Dann sagt man vielleicht manchmal eher mal, alles in Ordnung. Aber es muss einen Ort geben und eine Zeit, wo ich über Dinge reden kann, die mir zutiefst wichtig sind, die mein Leben ausmachen. Ich muss mich austauschen können mit Freunden. Die Zelle ist ein Ort, wo ich mich über Dinge austauschen kann. Aber nicht mal da rede ich über meine Probleme, meine Nöte sehr ausführlich. Das ist nicht der Platz dafür. Die Zelle ist ein Ort der Erfrischung. Wenn ich da reinkomme und höre dann 10 Leute ihre Probleme schildern, dann sage ich, das war das erste und letzte Mal, dann gehe ich nicht mehr hin. Aber der Zellleiter nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen, der auf ihn zukommt und sagt, du, ich habe da gerade was, da würde ich gerne mit dir mal drüber reden. Können wir uns mal treffen oder können wir mal telefonieren? Ja, natürlich können wir das. Dafür sind wir doch da. Zelle ist ja nicht nur das Zelltreffen, Zelle ist immer. Steht jetzt. Zelltreffen ist nur ein Punkt in der Zelle. Aber das Zellleben findet während der Woche statt. Wenn ich jemanden aus meiner Zelle einlade, wir einen Film zusammenschauen oder einen Cola trinken oder was auch immer. Fußballspiel jetzt vielleicht gucken in der Zeit. So, wir müssen unsere Schwächen nicht leugnen. Nicht vor jedem. Natürlich rede ich nicht mit jedem über meine Schwächen. Das ist überhaupt nicht richtig und nicht gut. Aber ein oder zwei Personen sollte es geben in meinem Leben, bei denen ich ganz, ganz ehrlich sein kann. Die mich verstehen, die mir auch meinen Kopf waschen können, die in mein Leben reinsprechen können. Ich habe so Menschen in meinem Leben, Iris und ich, wir haben Ehepaare, auch auf pastoraler Ebene, die uns da wundervoll dienen und die für uns da sind. Und jeder andere braucht sie auch. Wir sind es selbst für einige, viele Zellleiter sind hier, die diesen Dienst tun. Wir verteidigen unsere Schwächen nicht mehr, wir entschuldigen sie nicht mehr in diesem Fall, wir verstecken sie nicht mehr und wir ärgern uns auch nicht über sie, sondern wir gehen damit um. Denn wenn wir das andere tun, dann verhindert es, dass Gott mich so gebrauchen kann, wie er es gerne möchte. Die Bibel ist voll von Beispielen dafür, wie Gott unvollkommene, gewöhnliche Menschen gebraucht, um durch sie trotz ihrer Schwächen außergewöhnliche Dinge zu tun. Wenn Gott nur perfekte Menschen einsetzen würde, ihr Lieben, es würde überhaupt nichts vorangehen, da keiner von uns fehlerfrei ist. Da hätten wir ein Problem, ne? Es ist deshalb für uns alle sehr, sehr ermutigend, dass Gott unvollkommene Menschen gebraucht. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer hat das gesagt? Genau. Petrus hat das gesagt. Und Jesus hat daraufhin gesagt, ich übersetze jetzt vom Griechischen ein bisschen genauer in den Urtext, du bist das Felsbröckchen. Auf gut Deutsch, hey, du bist ein Mensch. Aber was du gerade gesagt hast, das ist der Fels. Nicht nur einer, der Fels. Und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und nichts und niemand wird sie überwinden. Denn wenn wir auf dieser Verheißung stehen als Christen, die Verheißung, wer Christus wirklich ist, alles ist möglich. Und nichts ist wirklich mehr in der Lage, uns zu erschüttern. Er ist Christus. Er ist der Messias. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Mit Allmacht, mit Allgegenwart, mit Allwissenheit. Mit Liebe, die größer ist, als das ganze Universum sie fassen kann. Er ist auf deiner Seite. Und das wussten auch früher schon Leute. Ich denke an Gideon mit seiner Armee. Er hat 32.000 Leute mobilisiert. Das ist eine Stärke, würden heute sagen, 2 bis 3 Divisionen Bundeswehr. Das ist eine Menge Zeug. Das sind fast so viele Einwohner, wie ganz Limburg mit Orten drumherum hat. Und die standen alle bereit und sagen, hey, da ist ein Heer gegen uns mit 135.000. Sie hatten noch ein paar mehr. Aber hey, wir sind ja Israeliten und so, wir sind kühn und bei uns geht es ja ums Überleben, das ist ja nur eine Angriffsarmee. Also irgendwie ist doch eine Chance da. Was macht Gott? Schickt sie alle heim. 300 dürfen bleiben. Das ist eine Chance, oder? 300! Wow, gibt den Film 300, sind aber andere 300. 300, das Verhältnis war also 1 zu 450. Also ich denke, jeder von euch müsste kämpfen gegen eine Gruppe, die 4-mal so groß ist, wie alle, die jetzt hier sitzen. Und zwar alles Krieger. Das wäre, stell dir vor, du stehst da und da stehen 450 Leute vor dir in Rüstung und denkst, okay, das ist mein Anteil am Sieg. Und wenn mein Nachbar es nicht ganz hinkriegt, habe ich vielleicht noch ein paar mehr. Das ist ermutigend, ne? Wir gehen in den Krieg für den Herrn. Du, ehrlich, manchmal fühle ich mich so. Manchmal fühle ich mich gerade so, denke ich, oh Herr, ich soll das Land gewinnen. 98% haben keine Ahnung, wer Jesus wirklich ist. Oh, wow. Und die meisten Christen, die sind nicht wirklich bereit zu gehen, die es gibt. Also haben wir schon richtig was zu tun hier. Aber dann zogen sie aus. Der Untergang schien schon vorprogrammiert zu sein, aber Gott entschied sich für diese Vorgehensweise, damit Israel wusste, dass es Gottes Macht und nicht ihre eigene Stärke war, die sie rettete. Vergiss nicht, dass Gottes Macht mit dem Spiel ist. Denk nicht nur hiermit, denk auch in deinem Geist über was Gott ist, über diesen Fels, auf dem wir stehen. Wenn wir da runterfallen, ihr Lieben, und nicht mehr Christus vor Augen haben als den Herrn, der Herrn, dann werden Kämpfe gefährlich. Dann haben sogar Israeliten Verluste gehabt, als das geschehen ist. Unsere Schwachheit ermutigt uns außerdem zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann stärker ja eher ein Gefühl der Unabhängigkeit mit sich bringt und Distanz schafft. Ich brauche niemanden. Gott und ich, wir machen das. Das ist so dieser klassische christliche Stolz. Sehen wir oft so im Umfeld der Glaubensbewegung, wenn Leute nicht wirklich verstanden haben, was Glauben ist, was Glaube nämlich nur durch Liebe wirksam ist, dann kommt man schnell auf diese einseitige Idee, ich und Gott, wir brauchen niemanden, wir brauchen keine Gemeinde, wir brauchen keine Verbindlichkeit, wir machen das alles. Es sind totgeborene Kinder, weil diese Menschen keine Frucht bringen können. Sie werden nur weiterziehen von Gemeinde zu Gemeinde und zu Gemeinde und werden ihre Lehre über andere stellen und werden nie wirklich ankommen, sich unter eine Salbung zu stellen und das zu sein und zu werden, was sie eigentlich sein sollten. Ehre sei Gott, wir sind nicht solche Menschen. Und wir helfen anderen, daraus zu kommen. Vor allem aber nimmt durch unsere Schwächen unsere Fähigkeit zum Mitgefühl zu. Unsere Bereitschaft zum Dienst wächst, weil wir stehen den Schwächen anderer viel rücksichtsvoller und mitfühlender gegenüber. Und ihr Lieben, wenn du selbst 80 bist, dann weißt du auch, was Schwächen bedeuten. Das hast du am eigenen Körper erlebt, du hast deine Grenzen erfahren, all das. Lasst uns nicht so lange warten, bis wir auch mit anderen Mitleid haben. Ja? Da muss ich so manchmal dran denken. Ja? Gott möchte, dass du einen Christus-ähnlichen Dienst auf Erden tust. Das bedeutet, dass du anderen Menschen in deinen eigenen Wunden Heilung bringen kannst. In den Bereichen, wo du am tiefsten verletzt wirst, bist du oft am gesalbtesten zum Dienst. Wenn du selbst Missbrauch erlebt hast, du kannst Missbrauchsopfern helfen, rauszukommen aus dieser Selbstmitleidstour, die man oft gefangen steckt. Du kannst Heilung bringen, wo du selbst heil geworden bist. So, diese Schwächen sind Stärken, die Gott gebrauchen will. Die wichtigsten Botschaften deines Lebens und dein effektivster Dienst entstehen oft aus deinen tiefsten Verletzungen. Die Dinge, die dich am meisten in Verlegenheit gebracht haben, für die du am meisten dich geschämt hast und bei denen es dir am schwersten fiel, sie anderen mitzuteilen, das sind genau die Dinge, die Gott am besten gebrauchen kann, um andere Menschen zu heilen. So, gib nicht auf. Wenn du gerade mitten in der Schwachheit steckst, in der Krise steckst, dann gehst du nicht nur alleine für dich dadurch, sondern für jeden, den Gott dir in Zukunft anvertrauen wird. Wenn du heute, sagen wir, die unverheirateten Paare, die jetzt kurz vor der Hochzeit stehen, ich weiß, ihr seid klar und ihr seid deutlich darin und die meisten waren es bisher. Aber wenn du als junge Frau und junger Mann noch nicht verheiratet bist oder als Single lebst, dann, wenn du dann mit einem anderen schlafen würdest oder Petting hättest oder ja, in dieser Weise intim würdest, dann würdest du nicht nur Gott verletzen und dich selbst, sondern du würdest gleichzeitig dein Zeugnis für all die verhindern, die Gott dir vielleicht geben will. Aber ich weiß, Marie und Benjamin gehen sauber damit um. Und ich weiß, eines Tages, wenn sie jungen Paaren helfen, wahre Liebe wartet, zu praktizieren und nicht miteinander ins Bett zu hüpfen, um zu testen und zu probieren. Wir Christen tun sowas nicht. Niemand, der Jesus wirklich von Herzen lieb hat, wird das tun wollen. Und wenn es geschehen ist, dann gibt es Vergebung. Aber dann heißt es auch einen Schritt zurück und jetzt aber Stopp. Am besten mal weg die Sexualität erst gar nicht vorher. Denn das Ding ist dann schnell sehr stark. So achtet darauf, dass auch hier wir Vorbild geben und nicht daneben hauen. Es geht so schnell. Der große Missionar Hudson Taylor sagte einmal, alle Riesen Gottes waren schwache Menschen. Moses' Schwäche war sein Temperament. Er tötete einen Ägypter, weil er so temperamentvoll war. Er schlug auf einen Felsen ein, mit dem er reden sollte. Er brach die Tafeln der 10 Gebote zurück und Gott musste sie nochmal neu schreiben. Doch Gott veränderte ihn zum bescheidensten Menschen, der je auf der Erde gelebt hat. Numeri 12. Gideons Schwäche war seine geringe Selbstachtung und seine tiefe Unsicherheit. Doch Gott machte ihn zu einem tapferen Krieger. Wir wissen ja, der Kampf ist gut ausgegangen. Die 300 haben gewonnen. Aber nicht wirklich die 300, sondern der Engel des Herrn, der nachts zuvor im Lager war und ordentlich aufgeräumt hat. Die fanden nur 135.000 Leichen und konnten eine Menge guter Sachen mit nach Hause nehmen. Ein guter Deal, Gott zu vertrauen. Abrahams Schwäche war Angst. Nicht nur einmal, sondern zweimal gab er seine Frau von einem König als seine Schwester aus. Und doch verwandelte Gott ihn in den Vater aller, die Gott vertrauen. Der impulsive, willensschwache Petrus wurde zu einem Felsen, der Name Petrus, Felsbrocken, Teil eines Felsen. Der Ehebrecher David wurde zu einem Mann nach Gottes Herzen. Johannes, einer der arroganten Söhne des Donners, wurde ein Apostel der Liebe. Ist das nicht crazy, was Gott ändern kann? Diese Liste ließ sich unendlich fortsetzen, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Ich möchte nur zusammenfassen, Gott ist darauf spezialisiert, Schwachheit in Stärke zu verwandeln. Er möchte deine größte Schwäche nehmen und sie als Stärke gebrauchen. Unsere Stärken führen zu Wettbewerbsdenken, doch unsere Schwächen schaffen Gemeinschaft. An irgendeinem Punkt in deinem Leben musst du dich entscheiden, ob du andere Menschen beeindrucken oder beeinflussen möchtest. Denn beides kannst du nicht gleichzeitig tun. Du kannst Menschen aus der Ferne beeindrucken, das geht. Aber du musst ihnen nahe kommen, um sie beeinflussen zu können. Und wenn du das tust, dann werden die anderen in der Lage sein, deine Fehler zu sehen, deine Schwächen. Und das ist gut so. Diese Menschen wirst du mehr beeinflussen als jeden anderen. Die wichtigste Eigenschaft eines Leiters ist nicht Perfektion, sondern Glaubwürdigkeit. Menschen müssen in der Lage sein, dir zu vertrauen oder sie werden dir nicht folgen. Wie schaffst du Glaubwürdigkeit? Nicht indem du vorgibst, perfekt zu sein, sondern indem du ehrlich bist. Ich fasse zusammen. Diener denken mehr an andere als an sich selbst. Sie denken wie Verwalter, nicht wie Besitzer. Sie denken an ihre Arbeit und nicht daran, was andere tun, Und sie denken an ihre Identität, die sie in Christus haben. Diener sehen den Dienst als eine Gelegenheit, nicht als einen Zwang. Und Diener wissen, dass Schwachheit sie stark macht. Lass uns doch bitte zusammenstehen. Um ein Diener zu sein, muss ich mir immer zuerst dienen lassen. Und ich weiß nicht, ich kenne nicht jeden in diesem Raum. Ich weiß nicht, wo Sie hier heute hergekommen sind, wer Sie mitgebracht hat, wie Sie aufmerksam geworden sind. Aber ich weiß eins, ich möchte nicht, dass diesen Ort jemand verlässt, ohne dass er Jesus Christus mitnimmt. Was heißt das? Das heißt, Christ zu sein, folgt einer Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, mein Leben nicht länger zu führen, sondern es in Gottes Hände zu legen und zu sagen, Gott, ab heute bist du der Führer meines Lebens. Ich will mich in deiner Hand sicher wissen und ich will tun, was du mir sagst, nicht was ich will, nicht was ich denke, sondern ich will mehr und mehr deinen Willen erkennen. Ich möchte dein Kind sein. Denn, wissen Sie, das Leben ist schnell vorbei und die Ewigkeit dauert ewig. Und die Bibel lässt uns keinen Zweifel darüber, dass es auch nach diesem Leben ein Leben gibt, was weitergeht. Entweder im Himmel oder in der Hölle. Aber Gott sagt, ich möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Nicht einer. Alle haben gesündigt, jeder hat Fehler gemacht, jeder von uns. Aber ich, sagt er, bin gekommen, um zu vergeben. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sich da annageln lassen, wo Sie und ich hingehört hätten. Denn eine einzige Sünde trennt von Gott für immer. Und es gibt keinen Weg, selbst Sünde zu vergeben für uns. Aber es gibt einen Weg, Vergebung zu empfangen. Gott sagt, ich habe alles vollbracht. Ich habe meinen Sohn am Kreuz geopfert, damit jeder, der ihn um Vergebung bittet, Vergebung und neues Leben bekommt. Das heißt, Gott mit sich zu haben, in diesem Leben bereits, und seine Segnung, seine Verheißung und dem ewigen Leben auf ewig bei ihm sein zu dürfen. Ich möchte fragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, noch nie so bewusst und klar, und ich möchte das heute tun, ich möchte nicht hier rausgehen, ohne wirklich Gott mit mir zu nehmen, von heute bis zu meinem letzten Atemzug und dann weiter. Darf ich sehen, wer sagt, ich möchte gerne, dass ich für ihn bete, dass das jetzt hier empfangen wird. Es geht nicht um Mitgliedschaft in dieser Gemeinde, es geht um eine Verbindung zu Gott. Das ist alles, worum es hier geht. Das ist das Wichtigste im Leben. Ist jemand da, der möchte, dass ich für ihn bete, der das entscheiden möchte heute? Okay. Dann möchte ich mit uns beten. Und bitte das Lobpreisteam für das letzte Lied nach vorne. Das letzte Mal nach dem Gottesdienst kam ein junger Mann und schrieb mir eine E-Mail und sagte, als sie diesen Aufruf gemacht haben, war ich so kurz davor, nach vorne zu gehen. Aber ich habe mich nicht getraut, vor all den Menschen. Und ich weiß das. Vor 20 Jahren bin ich auch mal nach vorne gegangen und es war ganz schön schwer. Ich möchte sagen, nach diesem letzten Lied ist der Gottesdienst zwar offiziell aus, aber wenn jemand hier ist und sagt, ich habe mich nicht getraut, aber ich möchte mein Leben Jesus geben, dann bitte kommen Sie einfach zu mir. Und wenn ich gerade mit irgendjemandem spreche, reißen Sie mich da raus. Das ist völlig in Ordnung, denn das ist wirklich wichtig, dass Menschen Jesus finden. Das ist das, alles, was wir tun, geht darum. Das ist der Kern. Okay? Also seien Sie ermutigt, wenn jemand hier ist und sagt, ich möchte das gerne im kleineren Rahmen machen. Wir machen das dann ganz intim hier vorne, gar kein Thema. Und wir beten jetzt und schließen den Gottesdienst und danken dir, Vater, für deine Liebe und dafür, dass wir Diener sind. Herr, das ist unser Ruf. Wir sind königliche Priester. Wir sind Königssöhne und Königstöchter. Aber nicht, um zu herrschen in übler Weise, sondern um zu dienen. Herr, das ist dein Wort. Das ist deine Wahrheit. Und die ergreifen wir ganz neu für uns heute Morgen und nehmen die mit. Und sagen, diese Woche wird eine Woche des Dienstes. Und Herr, hilf uns, unsere Dienste zu überdenken, unsere Motivation zu überdenken, neue Entscheidungen zu treffen, echte Diener Gottes zu sein. Amen. Und vergesst nicht, ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.